Stellt euch doch bitte einmal vor.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind die Rogers, eine Punkrock-Band aus Düsseldorf und sind heute im wunderschönen Münster und spielen im Skaters Palace. Ein Hallo an alle.
Okay, erste Frage für euch alle. Was mögt ihr lieber, Handball oder Fußball?
Handball.
Puh, schwierig. Fußball.
Ich bin auch bei Fußball.
Fortuna dann, oder?
Ich mag keinen Fußball.
Ach so.
ja, auch nicht so vereinsgebunden.
Also ich habe früher selber Handball gespielt beim Traditionsverein SV Wersten 04 aus Düsseldorf. Ja. Und tatsächlich sponsern wir mittlerweile die Fortuna Handball-Damenmannschaft als Hauptsponsor auf den Trikots. Und da ist so die Verbindung zum Handball bei mir persönlich doch ein bisschen eher da als zum Fußball.
Ja, klar. Dann erste Frage oder nächste Frage wäre jetzt, in einem Interview mit Away From Life 2019 hat Arthur gesagt, dass ihr noch alle neben der Band arbeitet, weil das, was ihr mit den Rogers gemacht habt, nicht ganz zum Leben gereicht hat. Inwiefern verarbeitet ihr das in eurer neuen Single Arbeiten?
Boah, schwierig. Schwierig. Eigentlich haben wir, glaube ich, alle Jobs, die wir gerne machen, aber jeder kennt irgendwie so den Tag, an dem man mal keine Lust hat aufzustehen und an dem man noch so ein bisschen Schädel vom Vorabend oder vom Wochenende hat. Und eher verarbeiten wir dieses Gefühl in diesem Song, anstatt unseren Groll auf die Arbeit an sich. Möchte jemand da was hinzufügen? Danke.
Ich könnte da jetzt ausatmen, ja. Lohnarbeit und ne, aber das lassen wir jetzt. Das wäre zu tiefgründig.
Ja.
Also im gleichen Interview hast du auch gesagt, oder habt ihr auch gesagt, ihr werdet keine Polit-Punk-Band. Jetzt habt ihr aber mit Komm, wir sterben alle aus einen Song rausgebracht als erste Single von eurem neuen Album, der ja schon durchweg als politisch sehen kann. Inwiefern passt das für euch zusammen?
Das kann ich vielleicht beantworten, auch direkt, um das auch nochmal klarzustellen. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht damit befassen, ja, weil das, finde ich, ist eine ganz normale menschliche Angelegenheit. Es geht vielmehr darum, ob wir uns einzig und allein darüber definieren, was es ja durchaus auch im Punk-Bereich gibt. Ne, das kann man ja auch fälschlicherweise annehmen, aber da haben wir uns einfach für uns anders positioniert mit unserer Musik und das auch immer noch.
Also ihr beschäftigt euch mit politischen Themen, aber nicht
definitiv. Ausschließlich. Definitiv, exakt.
Ja, genau, wie Arthur schon sagt, tatsächlich Dinge, die uns wichtig sind oder wo wir eine spezielle Meinung zu haben, die möchten wir natürlich auch durch unsere Songs nach außen tragen, aber trotz alledem soll irgendwo ja auch der Spaß an der ganzen Sache nicht fehlen. Und wenn du jetzt zum Beispiel beispielsweise auf ein Konzert von uns kommen würdest und man würde anderthalb Stunden nur irgendwelche irgendwie an den Kopf geballert bekommen, was alles schlecht und fies ist, wäre ja auch ein bisschen traurig. Deswegen versuchen wir da immer so ein ganz gutes Gleichgewicht zwischen sozialkritischen Themen, aber auch einfach Spaß und Freude zu generieren.
Und wenn ich bei euch Spaß und Freude höre, muss ich so ein bisschen an den Song Rambazamba und Randale denken, der auch sehr schön nach vorne geht. Aber in dem Song gibt es ja Aussagen wie rotzevoll, gibt es Rippenbrüche kostenlos oder egal ob Riesling oder Raki, alles auf Ex und Vorhang auf. Wie würdet ihr oder was würdet ihr KritikerInnen sagen, wenn sie kritisieren würden, dass ihr damit Alkohol oder Gewalt verherrlichen würdet?
Oh, weiß ich nicht. Ich würde sagen, komm mal auf eine Rogers-Show, fühl den Song mal live, hab Spaß bei der Sache. Also, nee, also weiß ich nicht, das... Dadurch, dass der Song gar nicht in Anbetracht dieser Dinge irgendwie geschrieben worden ist, sondern wirklich aus einer Leichtigkeit heraus geschrieben worden ist und einfach nur diesen Ist-Zustand von Spaß und Leichtigkeit und Freude irgendwie bei einem Live-Konzert und vor allem jetzt nach zwei Jahren Zwangspause live jetzt wieder durchstarten zu können, soll dieser Song einfach wirklich die Freude darüber transportieren, anstatt irgendwie zum Alkoholismus anzuregen oder zur körperlichen Gewalt. Genau. Wir fanden es tatsächlich charmant und witzig und hoffen, das wird auch so verstanden.
Das Saufen ist geil. unsere Mittelfinger für immer Tour hat sich, glaube ich, fast jedes zweite Konzert irgendjemand eine Gehirnerschütterung geholt oder keine Ahnung, was ist passiert. Wir beteuern das natürlich sehr und wir kümmern uns danach auch immer, ehrlich gesagt. Also wir sind da sehr interessiert und wir unterbrechen die Konzerte. Aber man muss auch dazu sagen, unsere Fans sind unfassbar. Es bildet sich immer direkt eine Traube drumherum. Alle heben einen auf und so. Also es ist alles so hilfsbereit und so wenig mit Sorge, was wir dort auch sagen. Also selbst wenn es da Rippenbrüche gibt oder so, das ist immer mit einem ganz großen Herz und das shit happens. Die Leute sollen da nicht doof rumstehen.
Ja, aber es ist halt spannend, dass genau das passiert, weil es Leute auch zum Nachdenken anregt und die Leute über die Musik nachdenken. Egal, ob ihr das witzig gemeint habt oder nicht. Ich find's spannend.
Klar.
Genauso spannend war mein Weg in mein Social Media Feed, wo ich so durch YouTube gescrollt bin. Auf einmal war in den YouTube Shorts ein Teil von dem Song, von dem Video Arbeiten mit dabei. Und da habe ich festgestellt, auf TikTok war es auch und in Instagram Reels verarbeitet. Also, was für eine Relevanz haben denn so diese Plattformen für euch, diese Kurzvideogeschichten?
Ja, also tatsächlich, man merkt, es nimmt immer mehr Relevanz ein im alltäglichen Konsumleben. Auf der einen Seite ist es eine wunderschöne Sache, weil man kann sich präsentieren, so einfach wie noch nie zuvor, überhaupt über das Internet, über Instagram, Facebook. Also ich sehe da jetzt bis jetzt nur Vorteile für uns draus.
Also das kommt ja, muss man einfach sagen, auch der Aufmerksamkeitsspanne des Menschen auch entgegen und das leichter zu konsumieren, als direkt ein komplettes Musikvideo vorgesetzt zu bekommen. Und ja, ist ja bei dir auch drauf gelandet, so in der Timeline.
Also mein Hintergrund ist da auch immer so, das ist ja eine Minute lang und ich persönlich nehme eigentlich noch weniger Zeit zu entscheiden, ob ich einen Song gut finde oder nicht. Eigentlich entscheide ich in den ersten 30 Sekunden, wenn ich auf irgendwelchen Plattformen einen Song höre, ob ich den gut finde oder nicht.
Safe.
Ja. Und dementsprechend fand ich das so spannend, weil man natürlich auch damit Leute erreichen kann, die ja wahrscheinlich 90% das reingespielt kommen, die den Rogers wahrscheinlich auf YouTube, Instagram noch gar nicht folgen.
Genau, eben.
Man muss ja auch dazu noch sagen, es ist ja ein ganz großes Anliegen von uns, auch Menschen zu erreichen. So, wir suchen uns halt natürlich auch die Medien aus, die heutzutage im Gebrauch sind. Das war bestimmt vor 20 Jahren was anderes. Da ist man in Talkshows gegangen oder hat Interviews in der Bravo gehabt oder ne, man hat sich dabei ja auch ganz gezielt irgendwie ausgesucht, wo will man platziert werden oder wo platziert man sich. Und ich glaube, das ist so ein menschliches Ding, dass man immer auch so ein bisschen sich danach sehnt, dass es früher irgendwie besser war oder so und sich irgendwie schwer tut, damit sich anzupassen. Aber ich glaube, da spreche ich auch für uns alle, da legt man sich halt nur Steine mit in den Weg. Ne? Die Zeit tickt nun mal so, was heutzutage viel, viel geiler ist, ist, wir können halt genau unsere Leute erreichen. Wir haben einen Kanal, Instagram oder TikTok, da sind Leute, die haben frei ausgewählt, dass sie Dinge von uns sehen wollen. Und genau diese erreichen wir auch. Also im Grunde ist es auch eigentlich meiner Meinung nach viel besser als früher. Ne? Es ist immer je nachdem, wie man es betrachtet. Aber wir nutzen es aus auf jeder Ebene. Ja.
Dann würde ich ja gleich nochmal auf die Gegenseite kommen. Wie konsumiert ihr denn solche Inhalte? Also wie viel bewegt ihr euch auf solchen Plattformen, um vielleicht A, natürlich euch Dinge einzuverflößen oder vielleicht auch zweitens, um vielleicht auch irgendwie Ideen zu sammeln, wie man sich vielleicht selber auch besser noch vermarkten kann?
Also ich persönlich nutze das relativ wenig und wenn dann nur für so Klamauk-Videos, für so ein Trash, genau. Ich glaube, da kennen sich andere besser aus. Möchtest du dazu was sagen?
Also ich habe tatsächlich in meinem iPhone habe ich ein 1,5 Stunden Limit pro Tag. Das überschreite ich ganz selten. Also das kommt dann so alle 2-3 Tage mal vor. Liegt aber auch daran, dass ich grundsätzlich mich auf Instagram in dem Rahmen bewege, dass ich auch bei anderen Accounts Dinge poste. Ich mache selber auch Fotos und so. Da konsumiert man, glaube ich, anders auch Instagram. Mein Newsfeed ist auch recht human. Ich habe auch Klamauk-Videos, die einem das Hirn irgendwie zu Brei werden lassen. Aber ich kriege auch ganz viel wirklich positiv kreativen Input bei mir. Wenn man weiß, wie man das benutzt und nicht zu lange auf den richtigen Dingen, auf den falschen Dingen hängen bleibt, weil man es gerade irgendwie total witzig findet, sondern wirklich auch den richtigen Leuten folgt und den richtigen Kanälen, ist ja auch das einfach immer wieder nur eine ganz inspirative Erweiterung, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Ich kenne das von mir selber auch leider, dass man zu schnell in dieses sogenannte Doomscrolling reinkommt, also negative Inhalte konsumieren.
Voll. Deswegen nutze ich zum Beispiel am liebsten YouTube. Da passiert mir das irgendwie nicht so schnell. Also ich bin gar nicht in diesem Shorts-Bereich unterwegs, aber da ist das für mich viel besser unterteilt, was die Kategorien anbelangt. Und dann bleibe ich bei dem Thema und der Algorithmus lässt mich irgendwie auch eher bei dem Thema bleiben, als direkt irgendwie von Katzenvideo auf Handwerker, auf Essen, auf weiß nicht.
Möchte man erst ein Tier adoptieren und dann kriegt man Hunger. So kann es gehen.
Bohrende Katzen.
Aber wo Arthur ja gerade das Thema früher angesprochen hat, früher hattet ihr einen anderen Gitarristen und seit 2019 ist Elias jetzt an der Gitarre. Und jetzt Ramazama und Randale ist auch das erste Album, wo Elias mit am Start ist. Inwiefern würdest du denn sagen, Elias, hast du den Rogers-Sound beeinflusst?
Boah, ich weiß gar nicht, inwiefern ich das selber so beurteilen kann. Also ich war mit dem Rogers-Sound oder mit der Rogers-Mucke war ich schon vertraut, würde ich sagen. Ich habe 2017 schon mal, als Krie sich an der Hand verletzt hat, schon mal eine Show mitgespielt. Und ja, hatte so ein bisschen, glaube ich, schon verstanden, was die Rogers sind musikalisch. und konnte mich da ganz gut einfügen, glaube ich.
Alles, weil es so schön einfach ist bei uns, ne? Nee, Elias hat auf jeden Fall den Sound mit neu generiert auch tatsächlich. Also es ist alles ein bisschen moderner geworden, kann man durchaus sagen. Wir haben schon einen eigenen Sound entwickelt über die letzten 4 Alben. Und ich würde sagen, das Ganze wurde jetzt einfach nur mal ein bisschen moderner, ohne dass es aufdringlich klingt. Auf jeden
Was
Fall.
Genau meinst du mit moderner?
Naja, also es sind auf jeden Fall hier und da noch so ein paar digitale Sounds reingekommen. Elias und Dom produzieren ja auch ziemlich viel im Hip-Hop-Bereich, im elektronischen Bereich. Und da haben wir tatsächlich auch mal probiert, so ein bisschen mit unserer Mucke zu mixen. Und haben mal geschaut, was draus wird. Und wir fanden, dass es mega homogen klingt. Und genau, also das ist so ein zusätzlicher Faktor, der jetzt so auf der neuen Platte nochmal so ein bisschen dazugekommen ist.
Und wo wir gerade schon bei der neuen Platte sind, erklärt mir nochmal, wie die so entstanden ist.
Also wir hatten das erste Mal tatsächlich sehr lange Zeit für ein Album, weil vorher bei den vorherigen Alben waren wir immer nebenbei auf Tour oder haben die Platte nebenbei geschrieben, und dadurch war jetzt diese Pandemie tatsächlich so ein kleiner Fluch und Segen zugleich. Wir hatten das erste Mal so wirklich Zeit, uns wirklich komplett nur auf die Musik zu konzentrieren und einfach nur Demos zu ballern ohne Ende. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass wir wirklich einen Überschuss an Songs hatten, wo wir jetzt nicht gesagt haben, ja okay, wir haben 15 Songs, wir brauchen 13 für die Platte, welche zwei fliegen denn? Also, sondern wir hatten wahrscheinlich jetzt schon bestimmt 25, 30 Stücke mal geschrieben, wo wir uns dann hinsetzen konnten und sagen konnten, boah, darauf haben wir Bock, das wollen wir weiter ausarbeiten. Hatten auch dementsprechend die Zeit, haben auch während der Pandemie bei uns in Düsseldorf ein Studio gebaut, ein eigenes kleines, wo wir ziemlich viel autark machen konnten und dementsprechend auch ein bisschen detailverliebter und ohne Zeitdruck arbeiten konnten. Ja, das war so der Werdegang der Platte.
Also quasi nicht auf Tour entstanden wie die anderen, so wie ich das...
Nein, genau. Okay. War jetzt einfach mal wirklich mit viel Zeit und mit viel Bedacht konnten wir daran schreiben.
Was ich mich natürlich frage, ist, wenn du sagst, wir haben 5 Songs, die sind, wir müssen entscheiden, was wir rauswerfen. Ich stelle mir das so in der Idealsituation vor, es gibt so ein Plenum, da wird darüber gesprochen. Und in der anderen Version denke ich so, irgendwann schreien sich einfach nur Leute an, weil sie bestimmte Songs mit dabei haben wollen. Deswegen, also, wie findet so ein... sag ich mal, so ein Auswahlprozess in Anführungsstrichen dann statt.
Also jeder darf eine Waffe wählen vorher. Und dann gewinnt meistens der Stärkste. Nee, tatsächlich haben wir da irgendwie schon immer einen einheitlichen Geschmack und wissen irgendwie, welche Themen wir auch geil finden. Und natürlich ist es ein längerer Prozess, aber dass wir da in irgendwelche Streitereien verfallen, das passiert irgendwie nicht. Wir haben da... finden das Gleiche meistens schon geil und sagen, boah, das ist schon mitunter am stärksten, lass das mal da drauf hauen. So, natürlich irgendwie, wenn es dann Richtung Song 14, 15 oder sowas geht, dann geht's dann nochmal so, ja, okay, guck mal, jetzt haben wir das noch und das noch, aber im Grunde und im Ganzen gibt's da eigentlich keine Quälereien, oder?
Nee, also ich fand auch, bei der Songauswahl waren wir uns schon sehr einig. Ich glaube, die längste Diskussion hatte ich mit Dom wegen einer Geschwindigkeit eines Songs. Und da ging es wirklich so um 1 oder 2 BPM. Und wir waren wirklich so, also 1,5 Stunden diskutiert und erstmal danach 1/2 Stunde nicht miteinander geredet. So.
Und wer hat gewonnen?
Ich habe gut sein lassen. Ja. Jetzt ist er schneller.
Schneller einmal besser, wäre ich auch dabei gewesen.
Ja, 132 BPM statt 130 BPM oder wie es auch dann entsteht. Aber wie viel BPM hat Rambazamba und Randale? Mal so?
156.
156,
glaube ich, ja.
Weil das ist halt ein Song, der so richtig nach vorne geht, und ihr habt ja eben schon beschrieben, wie der Prozess des Songs war, und ihr habt wahrscheinlich schon alle Argumente genannt dafür, warum die Tour so heißt wie dieser Song, aber vielleicht kann man es nochmal ein bisschen runterbrechen, warum jetzt ausgerechnet die Tour Rambazamba und Randale heißt.
Weil die Tour genau das widerspiegelt, was Rambazamba und Randale dir sagt, tatsächlich, und weil wir einfach ultra Bock hatten, nach dieser längeren Abstinenz wieder loslegen zu dürfen und loslegen zu können, und wir uns auch selber als Musiker zurückgehalten haben, den Stuff rauszuhauen. Wir hätten das ja tatsächlich auch schon vorher machen können, aber wir wollen das feiern mit den Leuten, wir wollen die Songs direkt live auch zum Besten geben, und genau deswegen machen wir das jetzt hier und deswegen haben wir so lange gewartet, und genau das ist Rambazamba und Randale.
Ja, eigentlich war das schon sehr gut, aber es gibt halt auch noch den kleinen Zusatz. Wir stecken ja jetzt auch noch ein bisschen in der Situation, dass wir Konzerte von 2019 mit in das Jahr geholt haben, einfach weil Konzerte abzusagen damals keine Option war, weil wir haben mit ziemlich vielen befreundeten und altbekannten, also von uns altbekannten Veranstaltern zusammengearbeitet, um auch mal die kleinen Clubs nochmal zu spielen. bevor wir jetzt vielleicht einfach so einen Schritt in die größeren Locations machen, wie auch heute, und einfach Konzerte abzusagen, wäre halt im Bankrott gelandet. Auch für die, die waren eh schon im Minus. Mhm. Dann müssen die an Eventim noch Geld zurückzahlen, weil die Tickets alle zurückgegeben werden. Keine Option. Das heißt, wir handeln hier gerade mit Konzerten von 2019, müssen diese auch mal spielen. Aber genau, Album noch viel später rausbringen wäre auch keine Option gewesen. Und wir sind jetzt das erste Mal auch auf Tour mit einem Albumname, mit Album-Tour, Album-Promo ohne Album, ja, weil das kommt nämlich erst am 14. April, kann man sich jetzt auch schon vorbestellen überall, aber im Grunde ist es jetzt eine Promo-Tour, also bleibt uns eigentlich auch, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als einfach zusätzlich zu diesen ganzen passenden Argumenten auch einfach zu sagen, das ist auch die Rambazamba und Randale-Tour, ne? Wir haben bald ein Album und es ist uns wichtig, dass das auch alle erreicht.
Ja, und jetzt mit Hinblick auf das Album, spielt ihr auf der Tour denn unveröffentlichte Songs?
Tatsächlich tun wir das. Ja, voll. Und es macht mega Bock und es ist super interessant zu sehen, wie die Songs ankommen. Und bis jetzt haben wir tatsächlich nur positives Feedback zurückbekommen. Und ja, klar, irgendwie so auch als kleines Gimmick für die Leute und für die Fans spielen wir auf jeden Fall Songs, die wir noch nicht als Single-Auskopplung rausgebracht haben und die wir jetzt schon rausgehauen haben als Single, so oder so.
Und könnt ihr euch vorstellen, eine Rambazamba und Randale 2 Tour zu machen, wenn das Album dann draußen ist?
Auf jeden Fall. Also wie Arte schon sagte, ist es tatsächlich jetzt auch irgendwie auf der einen Art und Weise so ein bisschen dieses Recyceln der alten Shows. Mhm. Genau, was wir jetzt dementsprechend auch wirklich so als Promo-Tour einfach für die Platte nehmen. Aber klar, die Halbwertszeit dieser Platte wird länger andauern und wir haben auf jeden Fall Bock, dann, sobald die Platte auch veröffentlicht ist, nochmal auf Tour damit zu gehen. Natürlich.
Was mir gerade noch in den Kopf kam, ist, dass ich das jetzt wirklich öfter schon in den letzten Jahren beobachtet habe, dass viele KünstlerInnen halt einfach sagen, wir bringen erst ein paar Singles raus und irgendwann kommt das Album, dass man quasi erst quasi die Leute mit 2, 4, 3, teilweise 4, 5 Singles anfütternd, damit Leute dann das Album irgendwie dann sich dann zur Kaufentscheidung irgendwie hingezogen fühlen. Und ich finde es total spannend, dass man das quasi, normalerweise würde man sagen, wir machen halt irgendwie, wir jagen die ganzen Singles quasi auf Spotify, wo sie dann hingehören, aber ihr geht einfach einen Schritt weiter und sagt, ja, wir machen die Promo schon, aber dann halt live auf der Bühne.
Ja klar, also wir machen ja tatsächlich auch beides. Also viele Songs von denen, die wir spielen, werden tatsächlich auch noch als Single-Kopplung erscheinen. Jetzt zum Beispiel als nächstes Gute Alte Zeit, ein Song, der Ende März rauskommen wird, den wir jetzt auch schon live spielen. Aber ja, klar, natürlich machen wir jetzt in dem Fall gerade beides. Da hast du recht. Finde ich auch nicht schlimm.
Ja, also, mehr ist mehr.
Mehr ist mehr.
Ja, mehr ist mehr. Ich schwenke jetzt mal von der guten alten Zeit, ne, dass man irgendwie dann samstags in die Stadt gefahren ist und dann hat man irgendwie 4, 5, 6 CDs bei Saturn vorgehört, um sich dann zu entscheiden, welche man nimmt. Und dementsprechend finde ich das so spannend, dass es man mittlerweile sagt, man bringt halt die Singles vorab raus, damit die Leute irgendwann das Album irgendwie nehmen. Und ich glaube auch einfach, dass die ganze Playlist-Kultur, wie ich das immer nenne, quasi so ein bisschen, in meinen Augen das Album so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil viele Leute sich eher so ihre Highlights rauspicken und dann halt quasi so dieses Konzept eines Albums, wie es sich gedacht ist, vielleicht gar nicht mehr so wertschätzen können, wie es früher gewesen ist.
Das stimmt. Also wir sind da jetzt mit der neuen Platte tatsächlich nicht so sehr betroffen, weil dies jetzt in allererster Linie kein Konzeptalbum ist, tatsächlich. Weil die Songs auch generell sehr gut für sich stehen können. Aber ja, klar, so hast du schon tatsächlich schon recht. Also wenn du jetzt nur vereinzelte Songs hörst, wirst du nicht den Spannungsbogen eines zusammenhängenden Musikwerks irgendwie erfahren. Aber so die Probleme haben wir jetzt tatsächlich als Band damit noch nicht gehabt.
Also heißt das, ich könnte euer Album auf Shuffle hören und es wird mich nicht...
Du würdest tatsächlich was verpassen, weil also nicht umsonst suchen wir uns ja aus, an welcher Stelle welcher Song stehen sollte. Da wird ja auch drüber nachgedacht, aber ja klar, ansonsten legen wir schon Wert darauf, dass jeder Song für sich auch ein geiler Song ist. So. Und auch wenn du die einzeln hörst, wirst du hoffentlich die Geilheit des Songs fühlen.
Schöne Aussage. Ja, ihr seid ja heute nicht alleine hier in Münster. Ihr habt ja Podacts mitgebracht, unter anderem Rustikal und Raum 27. Wie seid ihr auf die Bands gekommen, mit denen ihr jetzt hier seid?
Raum 27 kennen wir tatsächlich schon ein bisschen länger, auch über das Deichbrand kennengelernt, unter anderem, wo wir ja schon seit mehreren Jahren regelmäßig zu Gast sind und wir haben uns mit den Jungs gut verstanden und finden es auch immer interessant, irgendwie so ein bisschen was Punkrock-Fremdes an Genre mit auf Tour zu nehmen. Mhm. das haben wir letztes Jahr schon gemacht, das hat super gut gepasst, den Leuten hat das gefallen, die Jungs sind eh herzallerliebst, also es macht Spaß, mit denen zusammen unterwegs zu sein. Und Rustikal ist tatsächlich eine Band von aus Matthias Heimatstadt, unserem Tourmanager. Sauerland.
Ja.
Und die haben sich damals schon mega gefreut, dass sie mal Support für uns spielen durften, als wir dann in Marsberg gezockt haben. Und da nehmen wir die Jungs auch immer gerne mal mit, wenn es passt. Auch nette Dudes.
Ja, Raum 27 sind ja bei jedem Konzert Support Act, aber ihr wechselt den zweiten Support Act regelmäßig. Wie kam das?
Ja, wir probieren dann tatsächlich ja schon nochmal ein bisschen so einen Lokalsupport uns rein mit reinzuholen, also am allerliebsten sogar aus der Stadt, wo wir jetzt gerade sind, um das Ganze einfach nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Auch tatsächlich für uns, dass wir nochmal was anderes sehen an dem Abend, nochmal neue Leute kennenlernen. Mhm. Genau, einen viel größeren Grund gibt's dafür gar nicht.
Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Rustikal haben ja angeboten, dass sie irgendwie vom Brilon aus mit dem Shuttlebus nach Münster fahren. Könntet ihr euch vorstellen, sowas mit Fans zu machen? Irgendwie mit einem Shuttlebus zu einem Konzert zu fahren?
Also solange irgendwer diesen ganzen Anhänger voll Scheiße trägt, ja? Können wir das gerne machen. Ansonsten wird das rein logistisch schwierig. Aber klar, also ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Haben sie es denn gemacht? Weiß man das?
Ich hab's auch gehört. Ja.
Hab's also gesehen.
Wir werden sehen.
Müssen wir gleich nochmal nachfragen. Auf jeden Fall, wenn ja, auf jeden Fall eine charmante Aktion. Und ja, klar, wir sind für charmante Aktionen auch immer zu haben.
Klingt ja vielversprechend. Eine letzte Frage haben wir tatsächlich noch. Und zwar so ein bisschen, was wäre wenn-Szenarien? Wenn ihr euch alle Bands der Welt aussuchen könntet, mit denen ihr zusammen spielen könntet, welche würdet ihr wählen?
Queen. Arthur sagt Queen, du sagst...
Boah, ich mach du zuerst.
Ich weiß nicht, wir haben tatsächlich ja schon super viele geile Konzerte mit, also teilweise auch Idolen von mir gespielt. Ich glaube jetzt im Moment, wenn Rise Against jetzt nochmal so anklopfen würde und fragen würde, ey, habt ihr nicht Lust mitzukommen, würde ich auf jeden Fall direkt ja sagen.
Ja, wenn wir was Realistisches nehmen sollten, dann natürlich, da würde ich mich direkt anschließen. Das Rise Against wäre eine sehr gute Option.
Ansonsten irgendwie Scooter oder sowas.
Nice.
Gigi D'Agostino.
Das ist total spannend, weil Hannah meine Liebe für Scooter nie so richtig nachvollziehen konnte.
Ja, schlecht.
Für fünf Minuten geht das voll klar.
Ich habe bei uns mal eine ganze Sendung gemacht, wo wir im Prinzip einmal das Gesamtwerk von Scooter abgehandelt haben. Und Leute haben angerufen und haben gesagt, macht ihr das wirklich? Und das finden wir geil.
Also meine Lieblings-Scooter-Szene ist ja, wo H.P. Baxter vor so einem Rolls-Royce vor seinem Wasserschloss steht und sagt, kein Mensch kauft Scooter-Alben. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns dann an meinem Wasserschloss. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann heißt es, kein Mensch kauft Rogers Alben. Vielen lieben Dank für eure Zeit.
Gerne.